D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Und ich verspreche euch, darin werden wir heute Abend nichts vertuschen. Die junge Frau sitzt dort. Auf dem Boden, das ist ein runder Teppich und sie hat die Knie angezogen. Das, was sie da anhat, das könnte vielleicht eine Jogginghose sein. Ihr Gesicht, das sieht man nicht, aber man ahnt schon, das ist wahrscheinlich kein glücklicher Gesichtsausdruck. Und sie schaut auf einen alten Fernseher. Und in diesem Fernseher ist gerade eine Szene zu sehen. Zwei Menschen, die sich umarmen. Und das ganze Bild ist die Situation aus einem Flüchtlingsheim. Eine Seite aus einer Graphic Novel, gezeichnet und geschrieben von Paula Bulling. Die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz unter dem Titel Nichts vertuschen. Ich bin Sven Präger und freue mich darauf, dass Paula gleich 2 Stunden zu Gast sein wird.
D-Radio Wissen.
Die Redaktionskonferenz, da wird immer getalkt. Wir haben heute Abend mal drüber geschrieben, nichts vertuschen. Dabei soll sich unser Gast vielleicht mal selbst vorstellen und sagen, was ihn so interessiert.
Mich interessiert meistens immer das, was genau vor meiner Haustür ist. Ich bleibe meistens bei dem hängen, was wirklich naheliegend ist.
Paula Bulling, Zeichnerin, Malerin, neugierige Beobachterin. Geburtsjahr 1986, Geburtsort Berlin, Haarfarbe schwarz. Studium?
Ich habe ursprünglich Keramik studiert. Und deswegen bin ich auch nach Pelle gegangen, weil das die einzige Hochschule ist in Deutschland, wo man Keramik studieren kann. Ein Jahr habe ich tatsächlich ganz viel Gefäße gemacht. Und das ist halt so eine ziemlich klassische Ausbildung, deswegen musste ich auch ganz viel zeichnen.
Aus Keramik in Halle an der Saale wurde 2008 Kommunikationsdesign in Berlin und der Besuch der Klasse von Georg Barber, auch bekannt unter dem Künstlernamen Attac.
Ich hatte irgendwie einen Kumpel, der hat dann gesagt, ja, du machst ja immer so kleine Heftchen. Ich habe immer so kleine Heftchen mit Zeichnungen und Texten gemacht. Ja, geh doch mal dahin, der ist cool. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, ich hatte überhaupt nichts zu tun mit Comic. Dann bin ich da mal hingelatscht und habe den halt kennengelernt. Und dann hatte ich irgendwie einen guten Draht mit Georg. Und so hat sich das dann eigentlich ergeben, dass ich mich dann ein bisschen von hinten rum reingeschmuggelt habe in diese Klasse.
Seitdem zeichnet und malt Paula Bulling, wo immer sie ist. Ihre Homepage ist voll mit Bildern aus Algerien, New York, Brüssel, Paris. Das süddeutsche Magazin mag ihre Zeichnungen. 2012 erscheint ihr erster Reportage-Comic Im Land der Frühaufsteher. Eine Graphic Novel über den Alltag von Asylbewerbern in Halle und Umgebung.
Ich wollte eigentlich genau diesen leisen, schleichenden Skandal erzählen, der da drin liegt, dass sich hier nichts bewegt und die Leute sich nicht bewegen können.
120 Seiten, schwarz-weiß, Softcover, eine französische Ausgabe gibt es ebenfalls. Paula Bulling sammelt und zeichnet Szenen aus dem Flüchtlingskosmos. Ernst und unterhaltsam.
Was ist los mit deinem Asylantenfernseher? Das fand ich so geil. So diese kleinen Witze, die so am Rand sind. Und ich hätte mich nie getraut, sowas zu sagen. Ich wusste auch nicht, dass die selber dieses Wort Asylant benutzen, um sich lustig zu machen oder um irgendwas zu bezeichnen, was nicht funktioniert oder was irgendwie blöd ist.
Das ist Paula Bulling, eine junge Zeichnerin aus Berlin.
Vorgestellt hat sie für die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz Thilo Jahn und in Berlin sitzt sie jetzt. Hallo Paula.
Ja, hallo.
Paula, wenn du das hörst, die 2 Minuten gerade, trifft dich das? Also nicht im Sinne von trifft es dich und verletzt dich, sondern trifft dich das, wie du dich selbst siehst?
Ich habe sehr viel gelacht in diesen 2 Minuten. Ich glaube, ich bin nicht immer so gut drauf. Ich kann mich gar nicht entsinnen, woraus diese Aufnahmen entnommen sind.
Ich glaube, ein Großteil. Es gab so einen Arte-Beitrag, 7 Minuten oder so. Da sind so ein paar Zitate und Aussagen von dir drin.
Ja.
Oder ein Double, was so ähnlich aussieht. Das kann auch sein.
Nee, das bin schon ich.
Worüber gelacht?
Jo, ich habe einfach viel gelacht, oder? In fast jedem dieser Sätze über meine Ausbildung, über das Buch, über alles. Und
das ist aber nicht dein normaler Zustand, das Lachen?
Ach doch, also es kommt drauf an, oder? So wie bei jedem.
Neugierige Beobachterin, ist das zu hoch gegriffen oder ist das was, mit dem du was anfangen kannst?
Nee, damit kann ich schon was anfangen.
Ja, inwiefern? Also was interessiert dich?
Was interessiert mich? Das ist schwer zu beantworten, weil es so super breit ist, aber vielleicht mit dem Beobachten, dass das schon eine Rolle ist, die mir gut liegt und die ich gerne einnehme. Also darin enthalten ist ja vielleicht auch das, dass man sich nicht immer unbedingt aktiv einmischt, sondern erstmal sich sein eigenes Bild macht.
Ist das eine professionelle Haltung, die du benutzt, wenn du auf Motivsuche bist und zeichnest? Oder ist das auch was du so im Zwischenmenschlichen an den Tag legst? Du guckst erstmal andere Leute, ob die zu dir passen?
Nein, ich glaube, ich bin eigentlich ziemlich gerade heraus. Also ich bin kein besonders zurückhaltender Mensch. Aber im professionellen Bereich würde ich schon sagen, klar, dass das dazugehört, dass man beobachtet in vielerlei Hinsicht, also dass man visuell beobachtet und sich Sachen merkt und sich ganz bewusst Ort und ganz bewusst Menschen anschaut und versucht, sich an Details zu erinnern und irgendwie einen Blick entwickelt für Situationen.
Geht es um Alltagssituationen, aber in diesem Arte-Video wirst du, glaube ich, gezeigt, wie du unter anderem in Paris, glaube ich, in so einem Blumenhandel einfach sitzt und versuchst, so das, was da in dem Handel passiert oder im kleinen Blumenladen passiert, einzufangen. Geht es um Alltagssituationen für dich?
Also diese Situation in Paris ist vielleicht speziell, weil ich da so ein Stipendium hatte, so einen Aufenthalt, wo ich wahnsinnig viel Zeit hatte und einfach auch die Stadt und mein Umfeld erkundet habe und ganz viel mit Leuten einfach gesprochen habe und die gezeichnet habe. Im Prinzip so ähnlich, wie das auch damals mit der Graphic Novel im Land der Frühaufsteher angefangen hat. Und in meinem, sag ich mal, normalen Berliner Alltag hat das nicht ganz so viel Platz, einfach weil ich natürlich arbeite und meinen Dingen nachgehe. Und ansonsten in meiner Arbeit an Comics oder an Buchprojekten gibt es einerseits klar dieses Beobachten und den Alltag einfließen lassen und andererseits auch ein ganz gezieltes Recherchieren. Ich würde sagen, das spielt beides ineinander.
Das heißt, es ist nicht nur, ich setze mich irgendwo hin und beobachte und gucke, was ich darin sehe, sondern wenn dich was interessiert, dann guckst du auch Sachen einfach nach.
Genau, also jetzt gerade recherchiere ich ganz viel über die Marineindustrie zum Beispiel.
Warum?
Für ein Buchprojekt, in dem eine Figur Schiffsingenieur ist.
Okay.
Und das ist dann ein Bereich, mit dem ich mich natürlich gar nicht erstmal auskenne von Haus aus. Und dann lese ich einfach sehr gezielt und informiere mich so gut es geht von allen Seiten.
Das wirst du uns noch ausführlicher erzählen müssen im Laufe der Sendung. Thilo hat gerade so gesagt an der einen Stelle, oder du hast das, glaube ich, im O-Ton gesagt, da hast du dich dann so reingeschmuggelt, so von hinten rein. Ist das so der normale Vorgang? Man bemerkt dich erstmal nicht und dann bist du da?
Nein, das kann ich nicht einschätzen. Da musst du meine Kommilitoninnen oder Kollegen oder Leute, die mich kennen, fragen. Aber das war damals beim Studium so, dass ich eigentlich an der Kunstfakultät eingeschrieben war. Und das war nicht ganz richtig. Ich habe in Halle dann auch Kommunikationsdesign weiter studiert.
Oha, siehst du, direkt korrigiert.
Ja, ist ja nicht schlimm, ist ja nur ein Detail. Aber das war im Grunde genommen die gleiche Hochschule, aber eine andere Fakultät.
Okay.
Und das war eben organisatorisch relativ kompliziert, weil das eben zwei verschiedene Bereiche sind und ich habe dann erst Gast gehört und mich dann entschieden, dass ich da bleibe und musste dann auch von Diplom auf Bachelor umschulen sozusagen und dadurch verlief das alles so ein bisschen kompliziert.
Thilo hat das gerade auch kurz geschildert in dem Stück. Reisen spielt aber schon eine große Rolle. Ich habe auch auf deiner Homepage unter anderem gesehen, ist glaube ich für März bis Juni diesen Jahres eine Schweizer Adresse in Basel angegeben.
Ja, ich habe 3 Monate in der Schweiz gewohnt und da auch ein Projekt gemacht in Basel.
Was hast du gemacht?
Ich habe an einem Kunstraum, der heißt Black Box, liegt neben dem Erstaufnahme- und Abschiebungszentrum in Basel, ein Zeichenprojekt gemacht, ein Zeichenworkshop mit Leuten aus dem Zentrum.
Du hast es angeboten?
Genau, ich habe das zusammen mit einem Kollegen von mir, Jan Bachmann, gemacht und wir haben im Prinzip kein großes pädagogisches Angebot gehabt, sondern wir haben einfach diesen Raum geöffnet und Materialien bereitgestellt und mit Leuten da Zeit verbracht und gezeichnet und am Ende ein Buch kompiliert aus den Zeichnungen.
Ist das schon erschienen?
Das ist, haben wir selbst gedruckt, also es ist nicht bei einem Verlag oder so erschienen.
Okay, das heißt, ihr habt Leute eingeladen und wer immer kommen wollte, konnte kommen und ihr wart ansprechbar.
Genau, das war auch ein bisschen die Idee, einen Ort zu haben, an dem sowohl Leute aus Basel, der Stadt, hinkommen können, als auch Leute, die in diesem Erstaufnahmezentrum sind. Und das ist so ein Kunstraum, der liegt unmittelbar neben dem Erstaufnahmezentrum, also 200 Meter davon entfernt ungefähr. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert, dass sich da diese verschiedenen Welten so ein bisschen gemischt haben.
Das ging?
Ja, das ging. Also das ist ja auch am Zeichnen immer wieder ganz interessant, dass es halt tatsächlich Leute ganz gut zusammenbringen kann, die vielleicht keine gemeinsame Sprache sprechen, aber dann darüber kommunizieren.
Paula Bulling ist heute Abend zu Gast in der D-Radio-Wissen-Redaktionskonferenz und bringt Menschen zusammen durch das Zeichnen. Nichts vertuschen haben wir das heute Abend genannt und wir haben natürlich 2 Service-Sachen für euch vorbereitet. Das eine, wenn ihr wissen wollt, wie Paula Bulling aussieht, dann könnt ihr das bei uns auf der Homepage tun. Und wenn ihr wissen wollt, wie das aussieht, was Paula zeichnet, dann könnt ihr das bei uns auf der Homepage tun. Paula, unter dem Bild, was wir von dir online gestellt haben, steht, Paula Bulling zeichnet an ihrem Schreibtisch in Berlin-Neukölln. Neukölln?
Ja.
Bewusste Entscheidung?
ehrlich gesagt, habe ich dort einfach eine Wohnung gefunden, als ich zurück nach Berlin gekommen bin.
Also eher pragmatisch?
Eher pragmatisch, aber ich habe auch sehr viele Freunde in Neukölln.
Ich bin etwas entsetzt, weil auf dem Bild ist eindeutig ein Apple-Bildschirm erkennbar. Und Aha. Das in Neukölln.
Ja, das tut mir leid.
Ob das so zusammengeht.
Das geht viel mehr zusammen, als du dir das vorstellen kannst.
Inwiefern?
Insofern, als dass die Apple-Dichte in Neukölln auf jeden Fall rasant zugenommen hat.
Ist Berlin für dich so Place to be, wo das, was du machst und was du machen willst, möglich ist?
Ich komme ja aus Berlin. Ich bin in Berlin geboren. Und habe dort eigentlich nur die 5 Jahre meines Studiums nicht gelebt und wollte dann auch ganz dringend zurück nach Berlin danach.
Warum?
Weil ich mir nicht vorstellen konnte, in Halle sesshaft zu werden.
Es gibt ja auch andere Dinge als Halle. Hätte ja auch Hamburg, München, Köln.
Ja, es gab irgendwie dann keinen aktuellen Anlass, woanders hinzugehen. Und ich hatte damals auch einen Freund in Berlin und dann hat sich das irgendwie so natürlich ergeben und jetzt bin ich seit 3 Jahren wieder da, jetzt bin ich langsam an dem Punkt zu überlegen, so, ist das wirklich der Place to be? Ich weiß es noch nicht.
Was würde dich reizen?
Ich glaube, vieles. Das ist auch ein bisschen das Problem. Ich würde gerne noch mal länger in Frankreich leben, auf jeden Fall. Das steht auf jeden Fall auf der Agenda. Und in Brüssel könnte ich mir auch vorstellen, länger mal zu sein.
Du bist damals zum Studium nach Halle an der Saale gegangen, sprich Sachsen-Anhalt. Und das Studium hieß formal erstmal Keramik, das ist richtig?
Das ist richtig, genau. Das ist Bildhauerei, Fachklasse Keramik.
Wie kommst du auf so eine Idee?
Ich habe nach der Schule...
Hättest du auch was Richtiges machen können.
Haha, ja. Ich wollte Töpferin werden eigentlich. Ich habe einen Onkel, der ist Töpfer. Und ich habe dann nach einer Lehrstelle gesucht und keine gefunden in Berlin. Und wollte dann nicht für eine Töpferlehre irgendwo aufs Land gehen, weil die meisten Töpfereien, die ausbilden, sind natürlich nicht in den Städten, sondern irgendwo in der Pampa. Und dann hat mir jemand diese Hochschule in Halle ans Herz gelegt, weil man da Keramik studieren konnte. Und in einem Studiengang, der auch von der Gefäßtöpferei ausgeht, aber dann sozusagen in die freie Plastik einmündet.
Musst du dann in der Bewerbung Arbeiten bereits vorlegen? Weil ich mir vorstellen kann, wenn das die einzige ist, ist ja ein recht exklusiver Shop.
Ja, man muss sich mit einer Mappe bewerben, so wie eigentlich an den meisten Kunsthochschulen mit Zeichnungen und oder Abbildungen von plastischen Arbeiten.
Und was hast du dann innerhalb des Studiums da gelernt, gemacht?
Also ich habe davor schon ein Jahr lang in verschiedenen Töpfereien Praktika gemacht. Ich konnte schon einigermaßen drehen und ich habe dann im ersten Studienjahr auch tatsächlich viel gedreht und Gefäße gemacht und damit experimentiert. Und dann habe ich Skulpturen gemacht und ganz viel gezeichnet.
Ja. Drinnen, draußen?
Drinnen. Die Keramikwerkstätten sind eigentlich immer drinnen.
Ich dachte jetzt, weil man die hinterher draußen aufstellt, aber klar, drinnen muss man sie natürlich machen.
Ja.
Und das war dann nicht deins? Du hast das ein Jahr gemacht?
Ich habe das 2 Jahre gemacht, okay. Bis zum Vordiplom. Und dann kriegt man natürlich auch so ein bisschen mit, wie sieht denn danach so der Berufsalltag aus oder was bringt das alles mit sich, so eine Ausbildung oder so ein Beruf. Und ich hatte dann den Eindruck, dass ich wahrscheinlich mich nicht so sesshaft machen möchte, wie das unerlässlich ist, wenn man als Keramikerin arbeiten will. Sprich, dass man eine Werkstatt hat, dass man einfach einen Brennofen hat, der wahrscheinlich mehrere tausend Kilo schwer ist und halt ganz viel Material. Und ich hatte auch Lust, mehr erzählerisch zu arbeiten und das kam dann alles so zusammen, dass ich gemerkt habe, das passt vielleicht doch gar nicht so gut zu mir, wie ich am Anfang dachte.
Und dann gab es als Alternative an derselben Hochschule Kommunikationsdesign.
Genau. Und da war ich eigentlich hauptsächlich in der Illustrationsklasse.
Jetzt stelle ich mir das schwierig vor. Wenn ich zum Beispiel einen Kopffüßler zeichne, dann ist das so das Höchste, was ich hinbekomme.
Also, das ist doch schon mal gut.
Ja, genau. Vielen Dank, sehr nett von dir. Also kriegt ihr dann richtig Zeichenklassen und du konntest genug mitbringen und konntest deshalb dann auch wechseln oder wieso funktionierte das dann für dich?
Also in der Kunstfakultät gab es viel mehr Zeichenklassen als im Kommunikationsdesign, glaube ich. Hm. In diesen 2 Jahren, die ich da studiert habe, da gab es so eine richtige Zeichenausbildung, die so mit dem Bildhauereistudium einherging, wo man einfach vor allen Dingen gelernt hat, plastisch zu zeichnen. Als Begleitung sozusagen zum plastischen Lernen und von Knochen über getrocknete Pflanzen, lebende Tiere hin zum Aktstudium halt sozusagen das ganze Spektrum einmal so durchgemacht hat. Und diese Ausbildung, die hatte ich dann ja schon, als ich rübergegangen bin ins Kommunikationsdesign Und dort gab es eigentlich einen viel freieren Umgang mit der Zeichnung und mit der Form.
Und den hast du dann zu nutzen gewusst?
Ja, ich glaube, es hat sich dann beides so ein bisschen vermischt, dass ich so, ja, diesen Anfang von so einer klassischen Ausbildung, sage ich mal. Also es gibt natürlich immer noch ganz viele Dinge, wo ich heute denke so, ich würde eigentlich könnte noch mal von vorne ein Studium anfangen und mal richtig lernen, wie man eine Hand zeichnet. Auf jeden Fall habe ich dieses Wissen dann irgendwie dahin mitgenommen, ja.
Gab es ein Schlüsselerlebnis oder eine Vorlesung, wo du gesagt hast, yo, da merke ich, das ist meins?
So richtig nicht, aber ich glaube, dass ich in dem ersten halben Jahr dann schon angefangen habe, Comics zu machen und das hat mir einfach total viel Spaß gemacht. Das war erst einfach so ganz kleine Stückchen, wo ich so Teile, kleine Geschichten, die mir passiert sind, angefangen habe zu zeichnen.
Zum Beispiel?
Teilweise einfach so Anekdoten aus meinem Freundeskreis und damals lief gerade der erste Prozess um den Tod von Uri Jalloh. Ich weiß nicht, ob ich das erklären sollte.
Ich glaube ja, hilf uns mal kurz mit drei Sätzen.
Dass ein Geflüchteter aus Sierra Leone, der in Dessau in einer Polizeizelle verbrannt ist und wo bis heute ungeklärt ist, ob er sich, wie die Polizei behauptet, selber das Leben genommen hat oder worauf ganz viele andere Fakten hinweisen, dass er umgebracht worden ist tatsächlich in der Untersuchungshaft. Und dieser Prozess fand damals in Dessau statt, der erste. Der wurde seitdem, glaube ich, zweimal wieder aufgerollt. Und das war eigentlich das erste längere Comic, das ich gemacht habe, war rund um diesen Prozess. Da war ich da bei der Urteilsverkündung und das hat mich total mitgenommen.
Das heißt, du bist wirklich aus eigenem Interesse zu der Urteilsverkündung gegangen, nicht weil es irgendwie eine Hausarbeit war oder so?
Nee. Aber ich kannte Leute, die auch damit zu tun hatten. Das war dann schon in der Zeit, als ich auch angefangen habe mit Im Land der Frühaufsteher. Das fällt so ungefähr in die gleiche Zeit. Und das war eigentlich auch der Anfang von Comiczeichnen.
Gibt es Vorbilder? Also wo du für dich selbst sagst, ja, das sind die Arbeiten, die mich so begeistert haben, das will ich auch machen? Oder ist es wirklich so, wie du gerade schilderst, es haben sich Dinge aus deinem eigenen Leben ergeben und dann hat es zueinander gepasst, die Darstellungsform und der Inhalt?
Das klingt vielleicht jetzt so ein bisschen ideal, aber das war tatsächlich so, dass ich gar nicht viel Comics gelesen habe in der Zeit. Und das kam eigentlich dann erst später. Jetzt würde ich sagen, auf jeden Fall habe ich Vorbilder und Kollegen, die ich total toll finde und Sachen, an denen ich mich orientiere. Damals kannte ich natürlich Comics auf jeden Fall aus der Kindheit und dann auch aus der Hochschule, aus der Bibliothek. Also ich war jetzt nicht komplett fern davon, aber ich hatte jetzt auch nicht Bücher, die immer auf meinem Schreibtisch lagen und die ich total angehimmelt habe oder so.
Was sind heute Vorbilder für dich?
Ich lese ganz viel französische Comics. Ich mag sehr die Geschichten von Marguerite Aboué.
Ah, ja. Die macht was? Hilf uns kurz, dass wir eine Vorstellung bekommen.
Die macht eigentlich so... Es gibt ein sehr bekanntes Comic von ihr, das heißt Aya, das schildert so eine Jugend an der Elfenbeinküste und ist einfach total witzig und so eine sehr alltägliche Geschichte, die total schön erzählt ist, auch schön gezeichnet von Clément Aubry. Wen könnte ich noch als Vorbilder anführen? Birgit Weihe, eine Kollegin vom Maran Verlag, ist ein Vorbild von mir.
Und geht es dann eher darum, um die Stoffe, die die bearbeiten oder tatsächlich, du guckst dir die Bilder an und sagst, so will ich auch zeichnen oder... Was ist das, was dich so anmacht daran?
Beides. Also ich glaube, die Erzählhaltung, natürlich das, was man erzählt und wie man es erzählt, die Stoffe sicher. Und natürlich auch, dass die Bilder einem irgendwie sympathisch sind. Ich glaube, das ist auch oft so ein ganz intuitives Gefühl, oder? Dass man zu Comicbüchern hat. Dass es gibt Sachen, die man einfach mag, die irgendwie zu einem sprechen. Und andere Sachen, die thematisch vielleicht total interessant sind, aber die man sich trotzdem nicht so leicht erschließen kann.
Gibt's momentan, ich habe eine Sache bei dir auf der Homepage gesehen, du hast ja, wenn man so runterscrollt, verschiedene Sachen, die man so anklicken kann und da gibt's eine Rubrik, die heißt Home Is und dann steht zu Hause, das merkwürdig stark an diesen Raum gebunden und dann ist da ein Comic von, ich vermute, den du gezeichnet hast von da drunter und da ist eine Kaffeetasse, glaube ich, auf so einem Holzküchentisch und ein Stuhl aus Holz oder so. Ist das so die Idylle, die du brauchst, wo du auch Energie herholst oder ist das Zufall und schon alt, es ist nur noch auf der Homepage?
Das ist tatsächlich meine Küche. Das habe ich gezeichnet, als ich gerade aus New York zurückgekommen bin und glaube ich einfach darüber nachgedacht habe, was das bedeutet, sich zu Hause zu fühlen und woher das kommt. Aber ich würde sagen, Eigentlich ist es tatsächlich viel mehr an die Menschen gebunden als an die Räume oder an das, was an das Umfeld, das man hat, ob man sich zu Hause fühlt oder nicht.
Momentan ist auf jeden Fall Berlin-Neukölln das Zuhause. Paula Bulling, die Radiowissen, die Redaktionskonferenz. Für mich ist es so, dass, wenn ich ehrlich bin, war Graphic Novel bislang jetzt nicht meine absolut bevorzugte Lektüre. Wir kümmern uns ja heute Abend um nichts vertuschen in der D-Radio-Wissen-Redaktionskonferenz. Ich habe aber für die Sendung Im Land der Frühaufsteher von unserem Gast Paula Bulling gelesen im Laufe des Tages. Und tatsächlich ist es so, man kann das mal genießen, dass in so einer Graphic Novel einfach mal was gesagt wird und gezeigt wird, wie es ist. So ein bisschen auch ohne Rücksicht auf Verluste. Sandra Döther aus der D-Radio-Wissen-Redaktion. Nähern wir uns mal dem Begriff der Graphic Novel. Was ist das?
Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich jetzt erstmal auch irritiert bin, weil die Paula eben immer von Comics geredet hat. Ich bleibe jetzt trotzdem dabei und versuche zu erklären, was eine Graphic Novel ist. Und weil es so schwierig ist, fange ich erstmal mit dem an, was sie nicht ist. Sie will auf keinen Fall ein Comic sein.
So die Graphic Novel, nicht die,
genau,
Paula.
Ja. Ja, das nehme ich an auch. So habe ich es zumindest gefunden, weil zwar die Comics zwar auch aus Geschichten aus Bild und Text und Sprechblasen sind, aber Comics sind serielle Geschichten. Also die sind am Ende des Heftes nicht fertig, sondern die gehen in der nächsten Woche weiter oder in der nächsten Ausgabe werden sie weiter erzählt. Graphic Novels sind, wie der Name schon sagt, Romane. Also mit Anfang, Mitte, Schluss und am Ende sind sie fertig. Allerdings auch das nicht immer. Also eigentlich ist die Graphic Novel ein sehr offenes Genre. Kurze Historie, das Genre ist ja noch, gibt es ja noch nicht so lange. 1978 ist der Begriff zum ersten Mal aufgetaucht. Da hat ihn der amerikanische Comicautor Will Eisner benutzt für seinen Band Ein Vertrag mit Gott. Hatte auch 178 Seiten, da passt dann Comic vielleicht auch nicht mehr so richtig. Und Eisner wollte sich halt unbedingt eben von den Comic-Heften abheben und sich vor allem auch an Erwachsene richten und das deutlich machen.
Vielleicht, Paula, kann ich dich an der Stelle direkt fragen, ist für dich die Abgrenzung so eindeutig oder ist sie überhaupt so wichtig?
Mir persönlich ist sie nicht so wichtig. Graphic Novel wird in Deutschland oder wurde in Deutschland auf jeden Fall sehr stark von den Verlagen und von den Feuilletons auch geprägt, um diesen Comics für Erwachsene
irgendeinen
zu vermarkten.
Namen zu geben
oder genau, und ich glaube, ich habe nichts gegen den Begriff, aber ich verwende trotzdem oft den Begriff Comics, weil ich persönlich genau das daran schätze, dass es halt dieses, wie soll ich sagen?
Unausführliche.
Vielleicht nicht unausführliche, aber sowas Unprätentiöses hat. Ja. Dass, wenn ich sage, ich bin Comiczeichnerin, klingt das irgendwie nicht so nach Hochkultur und
Hättest du damit ein Problem? Also wenn einer sagen würde, hier, die Paula, die macht aber hier Graphic Novel.
Nö, überhaupt nicht. Also ich sage auch mitunter, ich mache Graphic Novels, weil das ja auch stimmt. Ich würde auch sagen, mein Buch ist eine Graphic Novel. Ich würde gar nicht sagen, es ist keine Graphic Novel. Es ist eher so eine Frage, glaube ich, woran man sich kulturell so anschließt. Und mir gefällt halt irgendwie diese Offenheit von dem Begriff Comic.
Sandra, du hast ein bisschen geschaut, was für Themen in Graphic Novels vorkommen. Was sind das?
Erster Eindruck, alle Themen. Ich habe aber auch den Eindruck, dass es vor allem Ernsthaftes ist. Es sind auch schon viele vorhandene Romane adaptiert worden. Klassiker zum Beispiel, die Verwandlung von Kafka, Faust von Goethe. Bisschen ganz leicht abgewandelt, Faust fährt Taxi in Berlin.
Wo ist da die Abwandlung?
Na nun, also dann gibt es zum Beispiel auch Im Westen nichts Neues, ist der Antikriegsroman von 1928 von Erich Maria Remarque. Es gibt aber auch so Sachen wie Den Hobbit von Tolkien oder auch das Fantasy-Epos Game of Thrones. Dann wieder ein bisschen was Leichteres, Herr Lehmann von Sven Regner. Also das macht eine ganze Bandbreite aus. Aber natürlich gibt es auch Originalwerke, zum Beispiel ganz aktuell Den Fluchttunnel nach West-Berlin, geschrieben und gezeichnet von zwei Franzosen. Das ist eine authentische Geschichte von 57 Menschen, die durch einen Tunnel aus Ost-Berlin fliehen. Viel besprochen wird zurzeit auch Irmina von Barbara Jelin. Da geht es um eine junge deutsche Frau, die in den 30ern nach London geht zur Ausbildung und da entwickelt sich dann eine dramatische Liebesgeschichte vor dem Hintergrund der Nazizeit. Also auch eigentlich eher wieder schwere Kost.
Paula, ist das so tatsächlich, dass Graphic Novel stärker so ein bisschen die schweren Themen abarbeitet? Wir werden es ja in der zweiten Stunde gleich bei dir auch noch hören, da geht es um die Flüchtlingsthematik. Dass es eher die Leute sind, die sich den schweren Themen widmen?
Ich denke, das kommt auf jeden Fall daher, dass man sagt, Graphic Novels zielen auf Erwachsene, dass darin halt erwachsene Themen untergebracht werden können. Und ansonsten glaube ich, dass es in Deutschland nicht so stark so eine humoristische Kultur gibt in der Graphic Novel. Mhm. Dass es in anderen Ländern, also Frankreich oder Belgien, wo es ja eine sehr starke, sehr breite Comic- und Graphic Novel-Szene gibt, ist das auch nochmal anders.
Mhm. Sandra, du hast ein bisschen geschaut. Gibt es sowas wie Stars momentan? Wenn man das sagen kann.
Ja.
Jetzt bin ich mal gespannt.
Ja, genau.
Paula, du darfst gerne ergänzen.
Vielleicht fängt Paula an. Könnte sinnvoller sein.
Also eine ist Paula Bulling.
Was? Genau.
Großer Star. Vielleicht da noch Newcomer. Aber auf jeden Fall, das ist ein großer Star.
Upcoming Star, ja.
Entschuldigung, ich frage die Frage nochmal. Gibt es weitere Stars außer Paula Bulling?
Nein, auf gar keinen Fall.
Danke, Sandra.
Jetzt sag doch mal, wer sind denn die echten Stars?
Ja, ja. Sag doch mal so, einer, der zumindest auf der Bestsellerliste der New York Times gelandet ist, das war, vielleicht weißt du das,
Art Spiegelman?
Nein.
Nein.
Noch ein Versuch? Engländer, lebt aber jetzt in den USA mit einer richtig bekannten Musikerin zusammen.
Jetzt muss ich passen, ich weiß gar nicht, worauf du hinaus willst.
Neil Gaiman?
Jetzt musst du sagen, ach der.
Na ja.
Ach der, nee, ja, kenne ich tatsächlich nicht.
Ach so, okay.
Muss ich jetzt gestehen.
Der wird aber so als das Wunderkind der englischsprachigen Literatur gehandelt in den letzten Jahren. Nicht, weil er so jung ist, sondern er ist schon Mitte 50, weil er irgendwie alles kann. Also Romane, Science-Fiction, Drehbücher. Und der hat es halt 2003 mit The Sandman, Endless Nights, auf die Bestsellerliste geschafft.
Das kennst du jetzt wirklich, Paula.
Das kenne ich jetzt wirklich, ja.
Okay. Ja. Ja. Jetzt wollt ihr bestimmt auch noch wissen, mit wem er verheiratet ist.
Ja,
das
muss ich jetzt bitte auflösen. Ja,
mit Amanda Palmer in die...
Okay. Ne,
so.
Ja. Du hast jetzt gesagt, wirklich bekannt. Also, na ne, egal.
Ja, gut.
Ich will jetzt keinen auf die Füße treten.
Gut.
Irgendwie so. Das heißt aber, die Überschauungsszene, Paula, auch die Frage an dich, ist relativ klein, oder? Also man kennt sich dann irgendwann untereinander, auch wenn man jetzt nicht jedes einzelne Werk kennt, aber es gibt jetzt nicht unendlich viele.
Also in Deutschland kennt man sich auf jeden Fall untereinander, auch weil die Verlagslandschaft nicht besonders groß ist, aber weltweit würde ich das nicht unterschreiben. Es ist schon eine große, so nach Ländern sehr unterschiedlich, aber da gibt es schon noch ein paar mehr.
Manchmal ist es ja so im Leben, dass Selbstbild und Fremdbild vorsichtig ausgedrückt etwas auseinandergehen. Im Land der Frühaufsteher. Das war oder ist der Werbeslogan von Sachsen-Anhalt. Ich glaube, heute ist dieser Slogan, wir stehen früher auf. Paula Bulling, du bist heute Abend zu Gast bei uns und hast in Halle gelebt. Sind das alles Frühaufsteher in Sachsen-Anhalt?
Nicht alles natürlich, aber es ist wohl schon so, dass prozentual gesehen die Menschen in Sachsen-Anhalt, weiß ich nicht, 3 oder 4 Minuten früher aufstehen.
Jetzt ehrlich? Weil
ja,
die Sonne früher aufgeht oder was?
Nein, das basiert sich auf Recherchen oder auf Statistiken. Und es gibt eine Theorie, die sagt, dass viele Sachsen-Anhaltiner und Sachsen-Anhaltinerinnen nicht in Sachsen-Anhalt Arbeit finden und deswegen pendeln und deswegen früher aufstehen als andere Menschen, weil sie so einen weiten Weg zur Arbeit haben.
Du bist aber damals nach Halle gezogen, oder? Das heißt, du konntest liegen bleiben, weil dein Weg kurz war.
So ist es.
Du hast deine Graphic Novel, ja so genannt, 2012 ist die, glaube ich, erschienen. Bilder dazu gibt es auch bei uns auf der Homepage. Ist das so ein bisschen Diskrepanz zwischen Wollen und Sein, was auch ein Thema ist dann in der Graphic Novel?
Dieser Slogan, meinst du?
Genau.
Ja, das ist ja einfach so eine absurde Blüte dieses Selbstvermarktungszwangs, den halt alle Städte, alle Gemeinden und jeder Ort ungefähr erleidet, dass man sich irgendwie ein Image zurechtschneidern muss. Und das ist im Fall von Sachsen-Anhalt halt gar nicht mal so einfach.
Wie bist du auf die Idee für die Graphic Novel gekommen?
Soll ich jetzt weit ausholen oder kurz ausholen?
Fang mal an mit weit und wir gucken, wie weit es uns trägt.
Die Idee für die Graphic Novel. Oh je, ich glaube, du musst noch mal eine andere Frage stellen.
Okay, genauer. Dann sag uns 3 Sätze, worum es geht in der Graphic Novel. Was erfahre ich oder lerne ich, wenn ich die lese oder sehe?
Also ich erfahre im Großen und Ganzen die Lebensumstände von Menschen, die in Deutschland Asyl suchen. Ich erfahre, wie es in einem Flüchtlingsheim aussieht, was für Schwierigkeiten jemanden in Sachsen-Anhalt erwarten, der nicht weiß ist. Ich erfahre von dem Tod von Azad Haji.
Und jetzt würde ich sagen, du hast damals in Halle studiert und dann widmest du dich diesem Thema. Wo ist da die Brücke? Also wie kommst du da drauf in dem Moment? Du hättest ja von mir aus auch was über Zugvögel in Sachsen-Anhalt machen können als Graphic Novel. Macht auch schöne Bilder.
Also ich bin auf das Thema gestoßen über den Umweg einer Reise nach Syrien 2008 und kam zurück und interessierte mich eben weiter für die Situation in Syrien und es gab einen Vortrag in Halle von Menschenrechtsaktivistinnen, die aus Syrien geflohen waren. Und da bin ich hingegangen mit ein paar Freunden und dieser Vortrag fand dann auch statt und kippte aber dann auf der Mitte so ungefähr dahingehend, dass die Vortragenden kaum mehr über die Situation in Syrien sprachen, sondern eigentlich über ihre Situation als Asylsuchende in Deutschland.
Woher kamen die in Syrien? Weißt du das noch?
Das kann ich mir, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
Was heißt,
ich glaube,
aus
Damaskus.
Okay, das heißt, sie haben angefangen, über die Zustände in Syrien zu berichten. Und dann, genau. Ist das von denen ausgekippt oder weil Fragen vielleicht aus dem Publikum kamen?
Ich glaube, die Veranstaltung war auch von The Voice Refugee Forum organisiert und da waren auch ganz viele andere Geflüchtete im Publikum. Und ich weiß nicht, ob das auch intendiert war. Also ich bin da halt hingegangen, weil ich dachte, es geht um Syrien. Und ob die sich das vorher überlegt hatten oder ob das dann einfach passiert ist, weil es ja einfach der Drang da war, darüber zu sprechen, das kann ich jetzt nicht sagen.
Und so wie du es jetzt sagst, vermute ich nicht, dass sie ein Loblied auf die gute deutsche Struktur der Unterbringung singen wollten.
Nee, also die lebten in oder lebten, waren untergebracht in Katzhütte in einem Flüchtlingsheim in Thüringen. Und das war dann auch das erste Flüchtlingsheim, das ich gesehen habe. Da gab es eine Heimbegehung in Katzhütte mit The Voice, auch also organisiert von The Voice. Und da bin ich mitgefahren und Katzhütte ist ein total einsam liegendes ehemaliges Pionierferienlager. Das sind so ganz kleine Baracken, total verschimmelt damals und wahnsinnig abgelegen. Und die Leute, die da waren, haben sich natürlich total Kontakt gewünscht und einfach Leuten dieses Heim gezeigt, um einfach eine Öffentlichkeit darüber herzustellen, ja, wie die Zustände da sind.
Aber die Brücke kriege ich noch nicht. Also selbst wenn ich auf so einer, wenn ich auf so einer Veranstaltung bin und auch sehe, mein Gott, das kippt mal, dann kann es ja manchmal sein, dass ich in dem Moment sehr angefasst bin und mich das interessiert. Das heißt ja noch lange nicht, dass ich wirklich auch irgendwo hinfahre von Halle nach Katzhütte, um mir ein Flüchtlingsheim anzuschauen. Das hast du aber getan.
Das habe ich getan. Ich kann dir das nicht mehr erklären. Mich hat das einfach berührt, was die erzählt haben. Und es kam sicherlich auch dadurch, dass ich eben gerade irgendwie in Syrien gewesen war und gesehen habe, wo die herkamen und mich dann vielleicht mehr damit identifiziert habe, als wenn das jemand gewesen wäre, dessen Heimatstadt ich noch nie gesehen habe. Weiß ich nicht. Also,
du warst 2008 in Syrien, das heißt, wir sind vor dem aktuellen Bürgerkrieg, aber natürlich schon unter dem, was man so Assad-Regime irgendwie nennt. Das heißt, ihr konntet euch damals aber noch relativ frei bewegen in dem Land.
Ja, absolut. Man konnte sich als Touristin total frei bewegen in Syrien. Ich hatte ja auch keine politischen Verbindungen nach Syrien oder sonst irgendwas. Und habe aber natürlich schon mitbekommen, dass Menschen ganz wenig über Politik gesprochen haben und es halt ganz große Gebiete gab, die im Allgemeinen ausgespart waren. Und wir waren dann auch in den kurdischen Gebieten im Norden von Syrien und haben da sehr viele Leute kennengelernt, die auch über ihre Situation als Kurden viel gesprochen haben. Das war eigentlich so die politisiertesten Begegnungen dort.
Kannst du dich noch daran erinnern, warum es unbedingt Syrien sein musste? Also andere sagen, komm, ich fahre in die USA oder?
Es gab eine Exkursion von der Hochschule nach Syrien, wo es um Stadtentwicklung ging. Damaskus ist ja einer der ältesten oder ich glaube der am längsten durchgehend besiedelste Ort auf der Erde. Und ich habe dann diese Exkursion sozusagen nach vorne und hinten verlängert, weil ich gerne ein bisschen mehr sehen wollte. Und bin mit einer Freundin zusammen sozusagen früher losgefahren und länger dort geblieben.
Kannst du sagen, was für Eindrücke du mitgebracht hast aus den 4 Wochen?
Ich habe wahnsinnig viele Leute kennengelernt tatsächlich. Ich habe teilweise Couchsurfing gemacht. Dadurch hat man sowieso viele Leute kennengelernt und wir haben auch einfach auf der Straße und überall ganz viele Menschen getroffen. Ich habe in der Kunsthochschule in Damaskus super nette Leute kennengelernt und bei denen dann auch länger gewohnt mit meiner Freundin, mit der ich unterwegs war. Ich war total fasziniert vom Arabischen. Ich habe damals angefangen, auch Arabisch zu lernen und ich war insgesamt total begeistert, glaube ich, von dieser Reise.
Und dann bist du einfach zu diesem Abend gegangen, als du wieder hier warst, weil du gesehen hast, da berichtet einfach jemand darüber, wie die Bedingungen eigentlich in dem Land sind von jemandem, der daher geflohen ist.
Ja, es war eben so, dass man in Syrien natürlich immer versucht hat, auch mehr rauszufinden darüber. Wir wussten natürlich, dass das irgendwie keine Demokratie ist, aber hatten uns jetzt auch nicht super gut eingelesen. Und es war halt natürlich schwierig, mit Leuten darüber zu sprechen, weil Leute auch ganz viel Angst hatten, das Thema irgendwie anzuschneiden. Und so gab es dann einfach so den Wunsch, irgendwie zu verstehen, was da eigentlich für eine politische Situation tatsächlich herrscht. Und im Nachhinein sich irgendwie nochmal besser zu informieren und das vielleicht nochmal in ein anderes Licht zu setzen, was man dann auf der Reise so gesehen hat.
Erinnerst du dich noch daran, was du auf dieser Veranstaltung gedacht hast, als du merktest, das kippt jetzt hier gerade?
Nee, das ging einfach so ganz organisch. Also das war natürlich skandalisierend. Ich glaube, das ist auch, ich mag das Wort nicht, aber irgendwie eine normale Reaktion darauf, wenn man über die Lebensumstände von geflüchteten Menschen in Deutschland nicht so viel weiß und damit konfrontiert wird, dass einen das mitnimmt und dass einen das interessiert.
Das heißt, für dich war es auch ganz natürlich, dann zu sagen, wenn es die Möglichkeit gibt, sich ein Flüchtlingsheim wie Katz Hütte mal anzugucken, dann mache ich das auch.
Ja, klar. Ich glaube, das ist auch total gut, dass Leute das machen und das selber sehen und mitbekommen.
Die Radiowissen-Reporterin Sandra Döther ist bei mir im Studio. Paula hat uns gerade so ein bisschen erzählt, dass sie sehr beeindruckt davon war, als sie auf einer Veranstaltung war, wo syrische Flüchtlinge erzählt haben, wie so die Situation in deutschen Flüchtlingsheimen ist. Lass uns einmal so ein bisschen gucken, dass wir einmal die Dimension klarkriegen. Du hast versucht, ein bisschen Zahlen rauszusuchen. Kannst du uns was zu Statistiken zu Flüchtlingen in Deutschland sagen?
Ja, einen ganz, ganz kleinen Überblick kann ich vielleicht geben. Im letzten Jahr haben 110.000 Menschen einen ersten Antrag auf Asyl gestellt in Deutschland. Die meisten von ihnen kamen auch aus Syrien. Viele kommen aber auch aus Serbien, Eritrea und Afghanistan. Dieses Jahr werden es wahrscheinlich 200.000 Anträge sein am Ende des Jahres. Das wären dann eben ja doppelt so viele wie letztes Jahr. Die Hälfte der Anträge wird vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge anerkannt. Mhm. Die Flüchtlinge werden dann auf die Bundesländer verteilt, je nach Einwohnerzahl und Steuereinnahmen. Und dieser Schlüssel wird jedes Jahr neu berechnet. In diesem Jahr nimmt Nordrhein-Westfalen die meisten Flüchtlinge auf.
Wenn man sich so mal anguckt, wie die Städte und Kommunen gerade argumentieren, dann habe ich immer den Eindruck, die fühlen sich sehr überrollt, mal wertfrei. Kannst du sagen, wie der Vergleich mit anderen europäischen Ländern aussieht? Nimmt Deutschland da besonders viele Flüchtlinge auf oder nicht?
Also absolut gesehen werden tatsächlich die meisten Anträge in Deutschland und in Schweden gestellt. Aufnehmen tut dann aber am meisten Schweden. Schweden trägt pro Kopf betrachtet die größte Last in Europa. Auf 1000 Einwohner kommen 5,7 Antragsteller. In Deutschland gibt es pro 1000 Einwohner 1,6 Antragsteller. Schlimm, diese Zahlen.
Ja. Und trotzdem auf Menschen ist es bezogen. Einfach sehr ja, genau. Wenig, ja.
Das ist Platz 10 auf der europäischen Liste und im Schnitt, das ist gar nicht so wenig, weil im Schnitt kommt in Gesamteuropa auf 1000 Einwohner nicht mal ein Antragsteller. Also Deutschland liegt schon über dem Durchschnitt mit 1,6.
Was wir seit langem irgendwie auch mitkriegen, auch Paula schildert das, wir hatten hier in NRW ja durchaus auch die Sicherheitskräfte, die sich an Flüchtlingen vergangen haben, ist, dass die Unterbringung als solche erstmal nicht einfach ist.
Ganz klar, die Asylbewerberheime sind überbelegt. Deshalb wird natürlich nach neuen Möglichkeiten gesucht. Hallen mit Feldbetten, wir erinnern uns an Diskussionen über Zelte auf Bolzplätzen, die als Auffanglager für Flüchtlinge dienen sollen. Da gibt's keine Wasserleitungen, stattdessen Dixi-Klos und Duschcontainer. Zäune werden drumherum aufgestellt, Wachpersonal läuft darum. Oder leere Baumärkte werden umfunktioniert. Da wird zum Beispiel hier in Köln demnächst ein Lager für mehrere hundert Menschen in einem leerstehenden Baumarkt aufgebaut. Das ist auch in dem Fall abseits jeglicher Infrastruktur in Industriegebieten liegen dann. Und da gibt es überhaupt gar keinen Kontakt zu den Leuten, die da eigentlich in der Stadt leben. Also von Integration kann da gar nicht
schon so Isolierung, ne?
Geredet werden. Das heißt also, wenn dann zum Beispiel die Flüchtlinge in so ein Zeltlager kommen, dann kommen sie aus der jordanischen Wüste, aus Zelten, in eine deutsche Großstadt, in ein Zeltlager. Und dieses Bild gilt dann eben auch oft als Beispiel dafür, wie schlecht so ein reiches Land wie Deutschland auf die ja eigentlich absehbaren Flüchtlingsströme vorbereitet ist. Natürlich kommen nicht alle Flüchtlinge so schlecht unter. Häufig wird auch erstmal versucht, sie in Wohnungen unterzubringen, wo sie eben auch Privatsphäre haben können, eine eigene Toilette haben und eine Dusche und auch kochen können, denn das geht ja in den Sammelunterkünften auch nicht. Also ich meine, ist klar, dass Wohnungen besser sind als Sammellager.
Wie kommt es, dass manche Städte diese Zeltlager haben und andere nicht?
Das hat natürlich auch mit den Möglichkeiten zu tun, die es da vor Ort gibt. Aber es ist auch so, dass jedes Bundesland unterschiedlich mit dem Thema Flüchtlinge umgeht. Und so hat zum Beispiel Rheinland-Pfalz vor 2 Jahren fast 92% der Flüchtlinge in Wohnungen untergebracht. In Bayern waren es aber nur 34.
Und was Paula Bulling in diesem Flüchtlingsheim erlebt hat, das erzählt sie uns gleich. Die Radio Wissen, die Redaktionskonferenz, nichts vertuschen. Wir haben vor ein paar Wochen schon mal eine Sendung dazu gemacht. Die haben wir genannt, wovor habt ihr eigentlich Angst? Und da haben wir die Zahlen für euch auch nochmal zusammengetragen. Bei uns auf der Homepage zu der Sendung heute natürlich auch. Sandra, vielen Dank. Die Radio Wissen, die Redaktionskonferenz. Nichts vertuschen, haben wir die Sendung heute Abend genannt. Paula Bulling ist zu Gast. Paula, du hast gesagt, du hast dir dann mal in Katzhütte sozusagen das erste Flüchtlingsheim, was du gesehen hast, angeschaut. Ich habe das gerade mal bei Google Maps eingegeben. Das ist so ganz grob, damit man sich mal orientieren kann, im Dreieck zwischen Erfurt, Bayreuth, also Bayreuth natürlich und Schweinfurt. So 60 Kilometer südlich von Erfurt, mitten im thüringischen Wald. Das heißt, da ist sonst nichts, oder wie?
Da ist ein kleines Dorf, also Katzhütte ist auch ein Dorf. Aber ansonsten ist da
aber
nicht
sonst nichts.
Nee.
Das heißt, wie war so dein Eindruck, als du da hingekommen bist?
Ich war...
Kannst du ruhig sagen.
Geschockt. Ja, kann man schon so sagen. Es gehört sich immer so platt an. Wenn man das noch nie gesehen hat, das hat sich nachher immer wieder wiederholt, weil die meisten dieser Lager sich ähneln wie ein Ei dem anderen. In Sachsen-Anhalt habe ich selten andere Zustände gesehen als in Katzhütte. Deswegen fällt mir das auch manchmal schwer, mich wieder hineinzuversetzen in diesen, in diese naive Erschrecktheit.
Was hat dich erschreckt?
Ja, einfach zu sehen, dass Menschen einfach am Rand von so einer winzigen Gemeinde leben, unter Bedingungen, die man sich echt nicht ausmalen möchte. Und das sind ja Menschen, die kommen nach Deutschland auf der Flucht. Die kommen hierher, um ein neues Leben anzufangen, um in Sicherheit zu sein. Oder aus welchen Gründen auch immer. Und es ist einfach eine total respektlose Behandlung.
War in dem Moment für dich schon klar, dass du daraus in irgendeiner Art und Weise was machen würdest?
Nee. Eigentlich gar nicht. Und das hat sich auch erst im Laufe der nächsten Wochen und Monate irgendwie dann so entwickelt.
War denn zuerst die Idee da, was draus zu machen? Oder hast du gesagt, okay, vielleicht ist Katzhütte ein Einzelfall, deshalb gucke ich mir andere Flüchtlingsheime auch nochmal an?
Ich habe in Katzhütte während dieser Besichtigung einen Geflüchteten kennengelernt, der in einem anderen Heim in der Nähe von Halle gewohnt hat, in Marke. Der heißt Salisu Umaru. Und er fing damals gerade an, Filme zu machen und wir haben uns auf dieser Heimbegehung kennengelernt und haben dann uns angefreundet und durch ihn ging das dann einfach immer so weiter. Ich habe ihn dann in Marke besucht und er hatte dann wieder andere Freunde in Möhlau und dann habe ich angefangen, mich zu interessieren und habe ihn darum gebeten, auch dass er Kontakte herstellt, nochmal in andere Heime und habe dann Leute, die er oft auch durch die politische Organisierungsarbeit bei The Voice kannte, Leute besucht an verschiedenen Orten und habe mir halt ein bisschen so einen Überblick verschafft.
Was waren so deine Eindrücke? War es immer dasselbe schockierende Bild?
Also es gibt schon auch Heime, die natürlich in besseren und schlechteren Zuständen sind und es gibt auch Kommunen, die Menschen eher in Wohnungen unterbringen als in Heimen oder Lagern. Zum Beispiel in Halle gibt es tatsächlich Wohnungen für Geflüchtete. Aber im Großen und Ganzen sind die Zustände schon sehr ähnlich.
Das heißt, kleiner Raum, schlechte Hygiene, keine schlechte Sanitäranlagen.
Also das Erste ist die Isolation, dass man einfach Orte verwendet, die absolut abgelegen sind, die schwer zu erreichen sind, wo es oft keine öffentliche Verkehrsanbindung gibt. Und dann natürlich die Enge, der Fakt, dass Menschen aus allen möglichen verschiedenen Kulturkreisen und Religionen und so weiter teilweise in einem Zimmer wohnen zu mehreren Leuten. Die hygienischen Bedingungen, die medizinische Versorgung ist total schlecht für Geflüchtete in Deutschland und für Leute, die so abgelegen auf dem Land leben, hat das oft echt bedrohliche Dimensionen.
Gibt es so Schlüsselereignisse für dich?
Ein Schlüsselereignis war auf jeden Fall der Tod von Azad Haji, der auch in dem Buch beschrieben ist. Das ist ein kurdisch-georgischer Flüchtling, den ich kurz davor noch kennengelernt hatte und der auch bei einem Brandunfall ums Leben gekommen ist. Und dieser Unfall wurde einfach damals auch überhaupt nicht aufgeklärt, bis heute nicht.
Was heißt Brandunfall?
Also ich kann das nicht genau sagen, weil man das nicht genau weiß, aber die Indizienlage deutete damals darauf hin, dass er in einer Explosion in einem Imbissladen in Roßlau dabei gewesen sein muss und da verletzt worden ist in dieser Explosion. Und er wurde dann, anstatt in ein Krankenhaus gebracht zu werden, sozusagen vor der Tür vom Heim, was ungefähr 18 Kilometer entfernt ist, abgesetzt und hatte halt am ganzen Körper sehr starke Verbrennungen und ist dann ein paar Tage später den Verbrennungen auch erlegen. Und die Polizei hat dann damals so relativ schnell darauf geschlossen, dass das ein Konflikt zwischen Kurden und Türken sein muss und hat halt einfach nicht wirklich weitergehend ermittelt. Also was heißt nicht wirklich, hat nicht weiter ermittelt.
Wahrscheinlich würde die Polizei, wenn wir sie jetzt fragen würden, auch das ein bisschen anders sehen, aber das ist der Eindruck, den du gewonnen hast, weil du dich damit beschäftigt hast.
Also man kann es nachlesen, es gibt Presseartikel, es gibt auch einen Pressespiegel auf der Seite von Nolager Halle, die ungefähr alles archiviert haben, was dazu gab. Und der Fall ist nicht besonders lange in den Medien gewesen, deswegen gibt es auch jetzt nicht so wahnsinnig viel. Es ging ungefähr 6 Wochen lang, dass es da ein bisschen Aufmerksamkeit drauf gab.
Wann war das?
Das war im Sommer 2009. Hm. Ja. Genau, und das war auf jeden Fall so ein Ereignis, das mich dann auch damals ziemlich stark mitgenommen hat.
Gab es einen Punkt, an dem du gesagt hast, okay, jetzt ist für mich so eine Grenze übertreten, jetzt muss ich das in irgendeiner Art und Weise auch veröffentlichen, um darauf hinzuweisen?
Es ging mir eher so, dass ich das Gefühl hatte, es ist eine Grenze übertreten, dass ich das nicht mehr schaffe, darüber zu berichten. Und ich halt auch ziemlich stark in Zweifel gezogen habe, ob ich überhaupt die richtige Person dazu bin und auch, ob ich überhaupt berechtigt bin, darüber zu berichten. Weil ich dann angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, warum es eigentlich meistens weiße Menschen sind, die über dieses Thema sprechen und Leute, die so selber in dieser Situation stecken, so selten zu Wort kommen in einem öffentlichen Diskurs. Und was ich ja letztlich auch mit dem Buch wieder reproduziere, oder?
Also ja, jetzt was wir jetzt hier machen, ist genau. Letztendlich zwei Weiße unterhalten sich über das Problem.
Genau.
Wir versuchen immer, sowohl hier in der Redaktionskonferenz als auch freitagsabends bei uns in der 100, auch die anderen zu Wort kommen zu lassen. Aber auch wir schwimmen natürlich jetzt gerade so ein bisschen im eigenen Saft. Da hast du recht, ja.
So ist es. Und ich habe dann, als das Buch rauskam, auch immer versucht, Salisu Umaru oder Noel Caboret, der in den Texten ganz viel mitgearbeitet hat, zu versuchen, dass wir, wenn dann gemeinsam interviewt werden und so weiter, oder das irgendwie so gut wie möglich nicht ganz alleine zu machen. Aber das ändert natürlich nichts an der Grundambivalenz. Das Buch ist unter meinem Namen erschienen und ich habe sozusagen meine Karriere in Anführungszeichen natürlich darauf irgendwie aufgebaut.
Das heißt, du hast schon ein schlechtes Gewissen?
Ich würde es nicht schlechtes Gewissen nennen, aber es ist so, dass es ist eine Ambivalenz, die geblieben ist, die sich nicht aufgelöst hat. Also es gab für mich sehr positive Erlebnisse mit dem Buch. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ich bin auch froh, dass ich es veröffentlicht habe.
2012 ist es rausgekommen, ne?
Genau. Aber ich würde jetzt heute wahrscheinlich anders daran gehen und nicht nochmal so ein Buch machen.
Ich habe einfach ein paar Sachen nochmal rausgeschrieben, die mir beim Lesen aufgefallen sind, weil du thematisierst es ja schon. Also du trittst ja selbst sozusagen auch auf als Figur, die eben diese Flüchtlingsheime besucht. Und du lässt ja deine anderen Protagonisten auch Sätze sagen, die du entweder so gehört hast oder die dir wichtig sind in dem Zusammenhang. Du produzierst weiße Bilder von schwarzen Menschen. Oder so ein anderer Satz ist, überhaupt treffe ich in letzter Zeit überall weiße Mädels, die Filme über die armen schwarzen Flüchtlinge machen. Also du machst ja diese Metaebene schon irgendwie transparent.
Ja, das war dann auch die Entscheidung, diesen Konflikt irgendwie mit hineinzunehmen in das Buch und wenigstens irgendwie öffentlich zu machen oder das innerhalb von dem Raum, den dieses Buch herstellt, zu verhandeln und nicht auszublenden.
Wann war für dich der Punkt erreicht, wie ist es dann zu dem Buch gekommen, aus diesem Zustand erstmal auch des Entsetzens und des Schocks hin zu dem Buch?
Das ist eigentlich so peu à peu entstanden. Also erstmal dieses Entsetzen, okay, das Entsetzen, das trägt natürlich nicht für immer. Man trifft dann einfach Leute, verbringt Zeit mit denen und spricht auch über andere Dinge als über die konkreten Lebensumstände oder das, was einen jetzt unmittelbar umgibt. Und ich habe dann einfach viel vor Ort gezeichnet. Also wenn ich Salisu besucht habe oder Freunde von ihm besucht habe, dann hatte ich mein Skizzenbuch dabei und habe irgendwie gezeichnet und Porträts gemacht. Und dann musste ich so einen Fotografiekurs belegen an der Uni und habe den dann irgendwie auch in der Erstaufnahmestelle Sachsen-Anhalt in Halberstadt ein paar Bilder gemacht und habe dann am Ende von meinem Semester, weil man ja an der Uni immer irgendwas vorzeigen muss, diese Zeichnungen und diese Fotos so kompiliert zu so einem kleinen Buch. Also das waren dann so ganzseitige Porträtzeichnungen größtenteils. Und dann habe ich halt gemerkt, dass da einfach total viel fehlt an Informationen und an Kontext und habe auch Texte dazu geschrieben, aber gemerkt, dass mir das gar nicht so sehr liegt, so Fließtexte zu schreiben oder auch so ein journalistischer oder Reportagestil eigentlich nicht unbedingt das ist, was ich möchte. Und dann kam es peu à peu zu den Comics, weil das einfach ein Weg war, nochmal die Bilder miteinander zu verknüpfen und in einer Ausführlichkeit etwas darzustellen, das in so einem einzelnen Bild sich nicht darstellen lässt.
Ja, du hast ja, wir haben einen Slider bei uns auf der Page, wo wir ein paar Bilder auch von dir veröffentlichen durften. Da ist eine Situation zum Beispiel auch bei, wo ihr, glaube ich, nach dem Weg fragt und dann sagt der oder diejenige so sinngemäß, ach, warum sagt er nicht gleich hier, dass er zu dem Asylantenheim wollt, ob er da aber hin wollt, wirklich, das weiß ich aber nicht oder so. Das ist dann tatsächlich auch das, was euch da entgegengeschlagen ist an Stimmung.
Ja, genau. Das war in Halberstadt am Bahnhof und das war so eine alte Frau, die uns beschrieb, wie unendlich weit es ist zu dieser Erstaufnahmestelle. Und
auch ein schönes Bild. Es ist unendlich weit dahin. Nicht nur mit dem Fahrrad.
Es ist wirklich unendlich weit. Es liegt wirklich, also Entschuldigung, am Arsch der Welt.
Nein, aber dadurch hast du bei diesen Bildern auch ein bisschen die Chance, natürlich so eine Szene als Ganze einzufangen, als wenn du die jetzt dramatisch und lang schildern müsstest, nur mit Worten.
Ja, also ich glaube auch, es ist ja auch ein anderes Denken in Bildern oder in Worten. Ich glaube, so ein bestimmter Humor oder so ein bestimmtes Eingehen auf diese sachsen-anhaltinischen Verhältnisse, das fiel mir dann auch leichter, das in Bildern zu machen, als das zu beschreiben.
Das heißt auch so ein bisschen was meinst du damit, dass die Leute so ein bisschen, weiß ich nicht, provinzieller daherkommen, ohne denen jetzt zu nahe treten zu wollen, aber?
Nee, das meine ich gar nicht, aber dass man so, das ist vielleicht auch, ist einfach das, was ich gelernt habe, oder? Wie man einen Eindruck wiedergibt und um so schreiben zu können, wie ich zeichne, damit will ich jetzt gar nicht sagen, dass ich besonders toll zeichne, aber dazu müsste ich einfach wahnsinnig viel lernen. Das habe ich ja nie gemacht. Das ist einfach was ganz anderes.
Dann ist das Buch 2012 auf den Markt gekommen, ist, glaube ich, relativ gut besprochen worden, ist jetzt auch nochmal explizit gelobt worden auf der Frankfurter Buchmesse, interessanterweise zwei Jahre später.
Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja. Du hast aber gerade gesagt, du würdest es heute anders machen. Was meinst du damit?
Ja, das ist schwierig. Also ich habe auch danach sehr lange überlegt, was ich denn tatsächlich anders machen würde. Also ich kann ja vielleicht so ein bisschen erzählen, was ich danach gemacht habe. Aha. Vielleicht auch als Reaktion auf diese Ambivalenz oder dieses Resümee, persönliche Resümee, wo ich mir nicht sicher war, ob ich das letztlich eigentlich gut finde oder nicht. Das eine war, dass ich mit Sally Sohmaru danach zusammengearbeitet habe, er als Autor und ich als Zeichnerin. Und das möchte ich auf jeden Fall auch ausbauen. Und das andere war, dass ich eben angefangen habe, auch Zeichen-Workshops zu geben oder mit dem Zeichnen mit Leuten zusammenzuarbeiten und halt nicht über jemanden zu schreiben oder zu zeichnen, sondern mit jemandem. Und jetzt, ja, so richtig als professionelle Form, weiß ich nicht, wie das aussehen würde.
Aber das heißt, du hast erstmal andere Dinge auch gemacht, gesagt, okay, das habe ich jetzt veröffentlicht, aber jetzt will ich wieder stärker mit den Menschen was machen, als nur über sie. Genau. Was zu tun.
Ja, und mir war es auch wichtig, dass ich irgendwie das politische Engagement in der Bewegung für die Rechte von Geflüchteten, dass das weitergeht, dass es nicht, also mir ging es auch nie darum, sozusagen in so eine Bewegung reinzukommen, um darüber schreiben zu können, sondern das Schreiben oder das Zeichnen ist daraus entstanden, mit diesem Thema befasst zu sein. Aber das Thema war dann dadurch auch nicht erledigt, dass ich jetzt das Buch gemacht hatte.
Nichts vertuschen. Paula Bulling ist zu Gast heute Abend. Paula, jetzt haben wir lange darüber geredet, dass du viel mit Flüchtlingen gemacht hast und gearbeitet hast, dass das auch was ist, was dich in deiner Arbeit bis heute prägt. Was steht so gerade auf der Agenda? Worum kümmerst du dich im Moment?
Im Moment mache ich gerade einige Illustrationsaufträge und als mein persönliches Projekt arbeite ich an einer Adaption eines Romans von Brigitte Reimann.
Oha, das musst du uns kurz erklären. Was ist das für ein Roman und wie adaptierst du?
Also ich sollte das vielleicht noch gar nicht erzählen, weil das alles noch zu vage ist.
Jetzt ist es zu spät.
Zu spät.
Du kannst, okay, ja, so tun, so kannst, ja, so, du kannst ja so tun, als ob es nur ein Plan wäre.
Genau, also ich habe den Plan, eine Geschichte ins Heute zu transportieren, die 1963 in der DDR erschienen ist, heißt Die Geschwister. Und ich verwende eigentlich nur die Figurenkonstellation und so den Hauptkonflikt aus diesem Buch, der da ist. Ein Bruder, eine Schwester, der Bruder will in den Westen gehen und die Schwester versucht, ihn davon abzuhalten.
Wie weit bist du?
Ich schreibe bereits seit sehr langer Zeit an dem Skript.
Das heißt?
Das heißt, ich habe dutzende Seiten Texte, Dialoge, ich habe eigentlich die Handlung fertig.
Aber hast noch nichts gemalt?
Ich habe schon einiges gezeichnet, um so mich ein bisschen den Figuren anzunähern, zu gucken, wie die aussehen oder was für eine Stimmung das ist, die durch das Buch trägt. Aber ich habe noch nichts von den ich habe die eigentliche Zeichnerei habe ich noch nicht angefangen.
Du hast gesagt, gerade Auftragsproduktion. Fürs SZ-Magazin machst du ab und zu was, habe ich gesehen.
Und ich habe dieses Jahr ziemlich viel für die Bundeszentrale für politische Bildung gearbeitet und da ein ganzes Dossier illustriert über die aktuelle Situation von Sinti und Roma in Europa. Das war so ein ziemlich großer Auftrag, der mich so durch das Jahr getragen hat.
Das heißt, kannst du davon leben?
Also vom Illustrieren kann ich leben jetzt mittlerweile, ja. Von Graphic Novel Büchern nicht, weil ich dafür wahrscheinlich nicht schnell genug bin oder nicht genug mache.
Das kann ja kommen. Oder hast du irgendwann die Riesenauflage?
Ja, wenn man als deutsche Zeichnerin wirklich Geld verdienen will mit Graphic Novels, dann muss man was machen, was sich gut in andere Länder verkaufen lässt. Also so ein Buch wie Im Land der Frühaufsteher ist ja relativ lokal.
Ins Französische aber übersetzt worden, ne?
Genau, in Frankreich ist es erschienen, bei La Grume ist aber jetzt auch nicht so ein sehr großer Verlag. Die Auflage ist ähnlich wie bei meinem deutschen Verlag.
Das heißt?
Ich glaube, erste Auflage waren 1500 Stück. Mhm. Genau. Und wenn man Glück hat, hat man eben in Frankreich Verlage, die haben 10-mal so hohe Auflagen.
Ja, dann lohnt sich das schon mehr.
Genau. Also Comics macht man nicht des Geldes willen.
Ja. Wenn du dir was wünschen könntest, worauf hättest du zusätzlich noch Bock?
Was ich gerne machen würde?
Ja, wenn du einfach wählen könntest, worum du dich kümmern könntest, wenn einfach für alles gesorgt wäre um dich herum.
Dann würde ich erstmal das Buch fertig machen, das ich angefangen habe, wenn ich nicht mehr Geld verdienen müsste.
Was reizt dich daran? Die deutsch-deutsche Geschichte oder was ist es, was für dich so besonders macht?
Also mich reizt eigentlich daran dieser ideologische Konflikt und die Überlegung, wie so eine Geschichte einer Entfremdung jetzt verlaufen würde. Aus der Erfahrung heraus, dass es das durchaus gibt, aber das halt ganz anders, sich ganz anders ausdrückt als damals. Also, dass man sagt, wie jemand, mit dem ich eine ähnliche politische Haltung teile oder eine ähnliche Sicht auf die Gesellschaft und auf meine Rolle in der Gesellschaft, und man verliert sich irgendwie, man bewegt sich in verschiedene Richtungen. Und mich hat sozusagen das Moment interessiert zu sagen, es gibt dieses ganze Genre von so Trennungsgeschichten zwischen Ost und West. Und die sind natürlich auch dramaturgisch sozusagen auf diesen einen Punkt hinzugespitzt, dass eine Person sich entscheidet, das Land zu verlassen. Und meine Fragestellung war sozusagen, wie spielt sich das ab, wenn es diese Dualität gar nicht mehr gibt?
Und man sich gegenseitig aushalten muss, weil keiner geht.
Ja, oder weil dieses sich voneinander abwenden einfach in ganz vielen, ganz kleinen Situationen stattfindet und nicht durch so eine dramatische Geste wie eine Flucht.
Wie ist das, wenn du dich selbst irgendwo bezeichnen müsstest? Ich habe nämlich heute Abend immer gekämpft. Illustratorin, Comiczeichnerin, Graphic Novelistin. Wie nennst du dich selbst?
Ich sag meistens Zeichnerin. Manchmal sage ich auch Comiczeichnerin. Illustratorin ist für mich eher so mein Beruf. Den ich sehr gerne mache, aber nicht unbedingt meine Selbstidentifikation. Doch, ich würde sagen, ich bin Illustratorin und Comiczeichnerin.
Das sagt Paula Bulling. Nichts vertuschen, die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Vielen Dank, dass du darin heute Abend zu Gast warst. Und wenn ihr die Arbeiten von Paula sehen wollt, dann könnt ihr das bei uns auf der Homepage dradiowissen.de. Ich bin Sven Präger, euch einen schönen Abend.
D-Radio Wissen.